Ja, schön, hier mit euch zu sein. Schön, euch zu sehen, sage ich heute mal. So sehen die aus. Das ist ja herrlich. Lieben, wir haben viel mit Krise zu tun gehabt. Der eine oder andere hat schon mal mit Krise zu tun gehabt. Auch wir als Nation, als ganze Welt. Und ich möchte darüber mit euch ein bisschen sprechen heute. Das ist noch kein Rückblick, aber vielleicht eine Zwischenbilanz. Vielleicht die Frage, was will Gott tun? Und ich musste denken an einen Satz, es gibt so Zitate, die im Internet rumgeistern, aber er wird Winston Churchill zugeschrieben. Der ist immer für einen guten Spruch zu haben. Und er hat gesagt, never waste a good crisis. Also verschwende keine Krise. Vielleicht erstmal nicht das Erste, was man denkt, wenn man an Krise denkt. Never waste a good crisis. Also nutze die Krise, könnte man anders sagen. Oder ein Freund hat gesagt, entdecke die Möglichkeiten. Das war irgendwie jemand anders. Die Frage ist, was machen wir, wenn wir eine Krise durchleben? Wie reagieren wir so innerlich? Sei es so eine Pandemie, die ganze Welt in Atem hält, sei es eine ganz persönliche Lebens-, Glaubenskrise, Ehekrise, eine Krankheit, eine Diagnose, du verlierst deinen Job oder findest keinen, oder ich muss das nicht aufzählen, ihr habt selber die Erfahrung. Ich habe beobachtet, es gibt ganz unterschiedliche Arten, wie Menschen mit Krisen umgehen. Und manchmal sind es auch die gleichen Menschen, in verschiedenen Phasen der Krise, da kann man auch mal wechseln oder je nachdem, was das ist, kann man sagen, okay, mit Job und so, da bin ich gechillt, aber wenn ich krank werde, das ist schwierig, Mann, der Schnupfen kriegt oder so. Es gibt verschiedene Möglichkeiten und die will ich angucken und ein bisschen überlegen, ja, wie wirken die, was bewirken die, diese Arten des Umgangs. Also du kannst über eine Krise klagen. Schimpfen, vielleicht sogar fluchen, wahrscheinlich nicht, wenn du im Hauskreis bist, aber in einen immer dunkleren Ort kommen, bis hin zu einer Depression. Und darüber reden, wie schlimm das ist. Und darüber, das kann man dann doch im Hauskreis machen, darüber austauschen, dass es ja auch wirklich schlimm ist. Und das Gute dabei ist, bei diesem Weg, ist, dass du die Dinge klar beim Namen nennst. Ja, du verstellst dich nicht, du machst nicht gute Miene zum bösen Spiel. Leute sagen dann auch gerne, ich sag's halt, wie es ist. Auch gerne so in Sitzungen oder so. Muss die Dinge doch mal beim Namen nennen. Das Problem ist, wenn das dein genereller Umgang ist, du kommst nicht wirklich irgendwo hin damit. Also es wird dich nicht wirklich weiterführen. Das ist erstmal vielleicht auch eine Druckabfuhr, das mal rauszulassen, wie bescheiden alles ist und so. Aber du kommst damit nicht weiter. Und auch wenn andere mit dir authentisch sind und darüber austauschen, führt euch das nicht weiter. Also du sitzt in einem dunklen Loch und sagst, das ist ganz schön dunkel hier. Und dann kommt jemand anders und sagt, ich bin jetzt bei dir. Und dann sagt er, ja, es ist aber auch wirklich dunkel. Also tut vielleicht erstmal gut, sondern ich bin nicht der Einzige, der das so sieht. Aber auf Dauer, okay, könnt ihr euch gegenseitig sagen, wie dunkel das ist, aber da passiert noch nichts. Ne? Okay, anderer Weg, damit mit Krisen umzugehen, ist zu gucken, wo kommt das eigentlich her? Was ist hier eigentlich passiert? Was ist eigentlich schiefgegangen? Und das kann verschiedene Formen annehmen, das kann einfach analytisch sein. Was ist jetzt hier schiefgegangen? Warum ist das Auto kaputt? Okay, irgendwas ist da, Achse ist gebrochen, aha. Das ist ganz nützlich, das dann rauszufinden. Es kann auch in die Richtung gehen, okay, was für Strukturen liegen dem zugrunde, dass ich schon wieder in dieser Situation bin. Also immer komme ich zu spät zur Arbeit und dann stelle ich irgendwann fest, ich habe gar keinen Wecker und ein ganz mieses Zeitgefühl. Okay, das könnte ein struktureller Grund sein. Aber auch die Frage danach, wer ist eigentlich schuld an der Lage? Und je nach, das ist ein bisschen Typsache, und Situationssache, wirst du dich selber beschuldigen. Wenn ich damals als Jugendlicher nicht die Zigarette geraucht hätte, die eine, dann hätte ich jetzt vielleicht nicht diese Krankheit gekriegt oder so, beschuldigst du dich selber. oder du suchst andere Schuldige. Manche machen das mit großer Leidenschaft, irgendwer muss ja schuld sein. Und irgendwie schafft das erstmal eine Entlastung, wenn ich weiß, auf wen ich jetzt sauer sein kann. Aber ich merke schon, und manche versteigen sich dann bis in wüste Theorien, irgendeine Weltverschwörung, die es auf mich abgesehen hat. Es kann hilfreich sein, natürlich Strukturen zu erkennen. Also zu merken, okay, da passiert das immer wieder. Da ist eine Kurve, da fliegt jede Woche einer aus der Kurve und kracht gegen den Baum. Vielleicht müsste hier irgendwas entschärft werden oder Tempo reduziert werden oder so. Da ist das hilfreich, danach zu gucken. Ne? Nur es gibt so einen Lebensstil, so eine Mentalität, wo du ständig guckst, wer ist eigentlich schuld und auf wen kann ich jetzt sauer sein. Entweder, wie gesagt, ich mache mich selber fertig und das ist nicht besonders produktiv. Ich sage, okay, ich habe da vor 20 Jahren irgendwelche Fehler gemacht, bringt mich jetzt auch nicht weiter. Oder ich finde halt andere, die schuld sind. Ne? Also irgendwelche Flüchtlinge oder die Regierung oder die sonst wer, irgendwelche Reptiloiden. Und da kann man sich einfach verrennen. Und auch da findest du keine Lösung. Es ja geht ja nicht darum, okay, da war die Partei in der Koalition, die wählen wir nächstes Mal nicht, dann ist alles wieder gut. Sondern das ist ja eher so die ganz große, ja, die da oben wollen mich fertig machen. Und dann gibt es die Haltung, die mir grundsätzlich sympathisch ist, doch in der Krise auf das Positive zu gucken. Ich habe vorhin noch mal reingeguckt, ich habe einen Text geschickt gekriegt, am Anfang der Pandemie von Matthias Hawkes, diesem Zukunftsforscher, den einige kennen, der darüber schreibt, wie die Welt eine andere sein wird nach Corona und wir werden besser miteinander umgehen und sozialer sein und was der Dinge mehr sind. Also die Chancen entdecken in einer Krise. Lernerfahrung, auch zu gucken, wo Gott wirkt. Und da gibt es sehr viel aus meiner Sicht dafür, was dafür spricht, ne, einen positiven Ausblick zu entwickeln, in Möglichkeiten zu denken. Was kann denn jetzt positiv passieren? Aber es wird schwierig, wenn du auf diesem Weg den Schmerz gar nicht wahrnimmst, bei dir selbst oder auch bei anderen. Da ist jemand, der wirklich die Krise schiebt, ich weiß nicht, mit 5 Kindern in einer Etagenwohnung hockt und nicht raus kann oder so. Mein Bruder lebt in Paris, die durften dann eine Stunde am Tag vor die Haustür in den schlimmsten Zeiten. Und dann sagst du, naja, aber man kann doch dann mal eine neue Sprache lernen oder Brot backen oder so. Wird nicht wirklich weiterhelfen. Also super, wenn du Brot backen lernst, aber das jetzt allen anderen auch zu erzählen, die vielleicht jetzt echte Not haben gerade, da hilft das nicht wirklich weiter. Beim Umgang mit der Krise gibt es jemanden, von dem wir viel lernen können. Und wir haben schon eben ein bisschen von ihm gesungen, ohne Namensnennung. Und da will ich mit euch gerne reingehen. Das ist Josef im Alten Testament. Und will mit euch einige Verse lesen aus dem ersten Buch Mose, Kapitel 50. Das ist das letzte Kapitel von ersten Buch Mose. Und da die Verse 15 bis 21. Wir springen da mitten in die Story rein. Ich sage dann gleich auch nochmal, worum es da gerade geht, was da gerade los ist. Aber ich lese es erstmal. 1. Mose 15 bis 21. So. Da heißt es, die Brüder Josefs aber fürchteten sich, als ihr Vater gestorben war. Und sprachen, Josef könnte uns Gram sein und uns alle Bosheit vergelten, die wir an ihm getan haben. Darum ließen sie ihm sagen, dein Vater befahl vor seinem Tode und sprach, so sollt ihr zu Josef sagen, vergib doch deinen Brüdern die Missetat und ihre Sünde, dass sie so übel an dir getan haben. Nun vergib doch diese Missetat uns, den Dienern des Gottes deines Vaters. Aber Josef weinte, als sie solches zu ihm sagten. Und seine Brüder gingen hin und fielen vor ihm nieder und sprachen, siehe, wir sind deine Knechte. Josef aber sprach zu ihnen, fürchtet euch nicht. Stehe ich denn an Gottes statt? Ihr gedachtet es, böse zu machen mit mir. Aber Gott gedachte es, gut zu machen um zu tun, was jetzt am Tage ist, nämlich am Leben zu erhalten, ein großes Volk. So fürchtet euch nun nicht, ich will euch und eure Kinder versorgen. Und er tröstete sie und redete freundlich mit ihnen. Amen. Wir haben hier die Situation, letztes Kapitel vom ersten Buch Mose. Im Prinzip ist das die Szene nach dem Happy End. Also, meine Jungs würden sagen, die After-Credit-Szene, ja? Wer das kennt. Da war Hungersnot, alle sind gerettet, alles ist wieder gut, Josef ist der King, die Familie ist wieder vereint, das Volk, ja, die Söhne Jakobs sind jetzt in Ägypten. Die Geschichte kann weitergehen. Und jetzt ist Jakob gerade gestorben. Der Vater von Josef, der Vater von den Zwölfen. Und jetzt machen die Brüder sich Gedanken. Was ist passiert für diejenigen, die die Geschichte nicht kennen? Also Jakob, Vater mit 12 Brüdern und der Josef, der zweitjüngste, der war so der Star in der Familie oder fand das zumindest selber, hatte große Träume, große Visionen, dass Gott sonst was mit ihm vorhat, hat das immer allen erzählt und seine älteren Brüder fanden das nicht so total toll und haben letztlich zu rabiaten Mitteln gegriffen, haben versucht, ihn umzubringen. Das hat nicht gleich geklappt, haben ihn dann als Sklaven verkauft. Dem Vater erzählt, er sei umgekommen und der Josef kommt dann nach Ägypten, wird da Haussklave in einer Familie, da will die Chefin ihn verführen, er weigert sich, dann hängt sie ihm einen Vergewaltigungsvorwurf an, er kommt ins Gefängnis, ist lange im Gefängnis, da deutet er Leuten die Träume, die sagen, ja, dann holen wir dich raus, wenn wir hier raus sind, vergessen ihn. Schließlich erinnern sie sich an ihn, als der Pharao komische Träume hat und er kann dem Pharao diesen Traum deuten und das führt dazu, dass Ägypten bewahrt wird vor einer schrecklichen Hungersnot. Kommt eine massive Dürre auf das Land zu und er gibt weisen Rat. Das heißt immer wieder, der Herr war mit ihm in allem, was er tat. Und er gibt weisen Rat, die kann diese Hungersnot verhindern, gleichzeitig die Macht des Pharao und auch den Reichtum von Josef steigern. Josef wird der zweite Mann im Staat. Und dann kommen seine Brüder wieder an, als Bittsteller, die ihn damals in die Sklaverei verkauft haben, ihn umbringen wollten, kommen jetzt als Bittsteller in dieser Hungersnot, um Brot zu besorgen. Und er könnte jetzt natürlich da es ihnen heimzahlen, tut es nicht, offenbart sich ihnen aber erst sehr am Schluss, dass sie erkennen ihn nicht, weil er irgendwie ägyptisches Outfit hat. Und schließlich kommt die ganze Familie, ihr könnt das alles nachlesen, das geht ein paar Kapitel, die ganze Familie kommt dann zu Josef nach Ägypten, der alte Jakob wird vom Pharao noch geehrt, stirbt dann dort und ja, jetzt sind wir hier an dieser Stelle und die Brüder sagen Auweia, und demonstrieren, dass sie ein gewisses Schuldbewusstsein haben, eine gewisse Sündenerkenntnis. Das ist ja schon mal zu begrüßen. Ne? Was sagen sie? Alle Bosheit, die wir an ihm getan haben, das ist ihnen wohl bewusst. Und er könnte uns Gram sein deswegen. Das ist ja gar nicht so dumm gedacht. Das könnte ja durchaus sein, ne? Dass wenn du deinen Bruder als Sklaven verkaufst, dass der das dann nicht so lustig findet. Und dann ist der jetzt ganz mächtig und so. Kitzlige Situation. Und das Tragische an dieser Stelle ist, anstatt dass sie jetzt irgendwie reinen Tisch machen und sagen, Josef, wir müssen jetzt mal reden. Wir haben wirklich Mist gebaut, ist viel zu, aber es ist hier für familienfreundliches Programm. Bitte vergib uns. Wir sind auf deine Gnade jetzt angewiesen. Wir erkennen unsere Position. Könnten sie machen. Und Josef hat eigentlich schon demonstriert, dass er auf dieser Ebene ansprechbar ist. Aber stattdessen tricksen sie nochmal weiter und erzählen ihm diese Geschichte, dass ihr Vater das gesagt hätte und leihen sich sozusagen die Autorität des verstorbenen Vaters aus. Ich finde das sehr tragisch. Und es heißt dann, dass Josef weint, als sie ihm das erzählen. Und ich vermute, dass das nicht Sentimentalität ist, weil er an seinen toten Vater denkt, sondern eher, dass er sie durchschaut. Und ja, ihm darüber die Tränen kommen. Aber dann ist es spannend, und das ist ja unser Thema, wie gehen wir mit Krisen um, wie reagiert Josef? Und da gibt er nämlich seine Deutung von seiner ganzen Geschichte. Und das Erste, was er sagt, ist, fürchtet euch nicht. Das ist gut biblisch. Und als Nächstes, stehe ich denn an Gottes Statt? Also er sagt, ich bin hier nicht der Rächer. Ich bin hier nicht der, der die Gerechtigkeit herstellt. Gott hat nach wie vor die Kontrolle. Gott steht an Gottes Statt. Ja, das ist, kennt diesen Spruch. Es gibt zwei gute Nachrichten. Die erste, es gibt Gott. Und die zweite, ich bin's nicht. Aber es gibt einen Gott und der ist gerecht und der wird für Gerechtigkeit sorgen. Wendet euch an ihn. Bittet ihn um Vergebung. Er kommt mit ihm ins Reine. Ich vertraue auf ihn und ich bin selber nicht nur in der Opferrolle hier und bleibe da nicht drin stehen. Und das ist ein, da geht es jetzt nicht so sehr um Krankheitssituationen, aber Situationen, wo uns Unrecht getan wird, ist das eine ganz kostbare Situation, wo ich die Kontrolle, wo ich auch die Verantwortung ein Stück abgeben kann. Sagen, es gibt jemand, der ist gerecht. Und der wird sich darum kümmern. Im Römerbrief, Kapitel 12, wir haben gestern darüber gesprochen, sagt Paulus, rächt euch nicht, meine Lieben. Und dann sagt er nicht, sondern deckt den Mantel der Liebe über alles und tut so, als wäre nichts gewesen. Schwamm drüber, das sind alte Geschichten. Nein, rächt euch nicht, sondern gebt Raum dem gerechten Zorn Gottes, denn Gott spricht, mein ist die Rache, ich will vergelten. Das klingt erstmal gar nicht so versöhnlich, aber das sagt, es gibt eine Gerechtigkeit. Und da geht es jetzt nicht darum, da hat mich der Pastor nicht gegrüßt, sondern da habe ich wirklich schlimme Sachen erlebt von Menschen. Gut, für manche ist das schlimm, ich grüße euch. Aber ein echtes Trauma. Und ich sagen kannst, naja, der hat es ja nicht so gemeint und das war ja nicht so schlimm. Nein, es war schlimm. Und ich will auch, dass dieser Mensch zur Rechenschaft gezogen wird. Aber es ist nicht meine Lebensaufgabe, hier der Rächer der Enterbten zu sein. Und letztlich gefangen zu bleiben in dieser Verletzung dadurch, dass ich mich ständig, kennt diese Filme so, ne? Hier Liam Neeson oder so, da immer nur als Rächer unterwegs ist. Ich bin frei davon. Ich werde frei davon. Josef war frei. Der war längst weitergezogen. Und jetzt kommen die Brüder und denen ist das sehr präsent, was sie getan haben. Ihre Schuld, wenn du unvergebene Schuld hast, dann steht so dicht vor dir. Josef hatte das schon losgelassen und deshalb konnte er jetzt auch barmherzig mit ihnen sein. Also er bleibt nicht in der Opferrolle, er weiß, er muss das nicht lösen. Aber, und das habe ich eben schon angedeutet, ihr gedachtet es böse zu machen. Er nennt das beim Namen und sagt ihnen das ins Gesicht. Er sagt auch nicht, naja, wir wissen ja alle, das war nicht so doll, aber wir sind ja jetzt weiter. Er sagt, ja, das war richtig übel. Mord und Sklaverei, das ist keine Petitesse. Er redet da nicht drum rum. Er unterstellt ihnen nicht, dass sie es nicht so gemeint haben. Er kennt seine Brüder. Er weiß, die haben das so gemeint. Und die wussten auch, was sie taten. Und auch die Tatsache, dass Gott dann was Gutes draus gemacht hat, das allein entlastet sie nicht. Also das macht die Sache, das, was sie getan haben, nicht gut. Jesus sagt mal über Judas, das muss geschehen, also dass der Menschensohn verraten wird. Gibt es ja so schlaue Leute, die dann sagen, ja, aber Judas hat doch etwas Gutes gemacht. Wenn der Jesus nicht verraten hätte, dann wäre der nicht ans Kreuz und dann hätten wir keine Vergebung und so weiter. Also yay, Judas. Nein, Jesus sagt, das muss zwar geschehen, aber wehe dem, durch den es geschieht. Also die Geschichte ist komplexer. Ja, es gibt Situationen, die mit echter Schuld zu tun haben, mit echten Verbrechen sogar, aus denen dann etwas Gutes wächst. Aber dass da was Gutes wächst, macht das Verbrechen nicht weniger ein Verbrechen. Ihr gedachtet es, böse zu tun. Und ich kann die Krankheit ist böse, die dein Leben zerstören will. Oder eine Pandemie, die Abertausende und Hunderttausende von Menschen in den Tod reißt und Existenzen zerstört und so weiter. Die ist nicht ein Segen Gottes. Wir dürfen das beim Namen nennen. Aber wir müssen da nicht stehen bleiben. Wie geht es weiter bei Josef? Ich sage mal, das sind die zwei wichtigsten Worte in der Bibel. Also können wir gerne drüber streiten. Lassen wir bleiben. Die zwei Worte, aber Gott. Weil diese zwei Worte alles umdrehen. Ja, ihr wart tot, sagt Paulus im Epheser 2. Ihr wart tot in euren Übertretungen und Sünden. Normalerweise kommt da nichts mehr. Eigentlich ist diese Präteritumform, ihr wart tot, seltsam. Aber Gott hat euch mit Christus lebendig gemacht. Ihr gedachtet es böse zu machen, oder der Feind, haben wir gerade gesungen, gedachte es böse zu machen, aber Gott gedachte es gut zu machen. But you meant it for good. Er hat einen Plan für Josef. Er hat einen Plan für Ägypten, die auch unter dieser Hungersnot wären Hunderttausende oder Millionen gestorben, wenn Josef nicht an der Stelle gewesen wäre. Er hat einen Plan für die Familie von Josef und für das Volk, was aus dieser Familie hervorgehen wird, Israel. Und Gott sieht schon den Messias, der aus Israel kommen wird, der ein Retter werden wird für die ganze Welt. Also Josef übertreibt hier nicht, wenn er sagt, am Leben zu erhalten ein großes Volk. Habe ich erst gedacht, okay, die Familie von Jakob, das waren 70 oder 72 Leute, großes Volk, gut, kann man so sehen. Aber dann, ja, ganz Ägypten eigentlich. Aber dann geht es noch weiter darüber hinaus, weil aus Israel der Erlöser kommt. Also Gott hatte hier eine große Perspektive und das ist seine Eigenschaft, dass wir schauen auf das, was direkt vor uns ist. Und oft reicht uns das schon und fordert uns auch genug. Und wenn du dann sagst, ja, nimm doch mal eine heilsgeschichtliche Perspektive ein und du hast gerade tierische Schmerzen, was willst du von mir? Ne? Aber Gott hat diesen Blick. Er sagt, er hat hier was Großes vor. Er tut hier was. Und Josef kann diesen Blick einnehmen, ne, was immer ihr vorhattet, ja, und wie gesagt, das war böse, aber Gott macht da was Gutes. Das ist für Josef jetzt relativ leicht, er sitzt auf dem Thron im Palast in Ägypten. Die Sache ist durch, so, ne? Ende gut, alles gut. Das ist so, ne? So eine Story, wo du da mit schwerem Gepäck und Regen und dann gibt es vielleicht ja noch irgendwo ein bisschen ausgesetzt über den Steig oder so. Im Rückblick ist das eine schöne Story. Wenn du da mittendrin bist, ist das gar nicht so schön. Ne? Das Spannende ist, wenn wir uns das Leben von Josef angucken, und da kommen wir ein bisschen zu der Frage, wie gehen wir denn mit Krisen um? Der hat ja nicht erst dieses Aha-Erlebnis ganz am Schluss und sagt, ah, jetzt kapiere ich das endlich, was das alles sollte. Sondern wenn du dir sein Leben anguckst, ich finde den Mann so faszinierend. Also er ist sehr... Am Anfang sehen wir da einen jungen Burschen, der ziemlich von sich eingenommen ist. Und dann sehen wir, wie er einen geraden Weg geht. In all den Versuchungen, in all den wirklich zerstörerischen Erfahrungen, die er machen muss. Immer wieder. Vielleicht kennst du solche Erfahrungen bei dir selbst oder bei Menschen, die du begleitest. Ja, wo du denkst, okay, jetzt das ist überstanden. Ehe ist kaputt, okay, hat sich gefangen. Und jetzt kommt diese Diagnose. Oh Mann. Und dann ist das überstanden. Und dann ist irgendwie, Firma macht pleite, Job ist weg. Und so. Und du denkst immer auf die Kleinen. Ne? Und das ist die Geschichte von Josef. Seine Brüder wollen ihn umbringen. Er wird versklavt. Dann kriegt er einen guten Job. Gott segnet ihn da und denkt, wow, ich habe es geschafft. Und dann diese komische Geschichte mit Potiphars Frau und die Vorwürfe gegen den ausländischen Sklaven. Und er landet im Knast, völlig unschuldig. Gerade weil er die Ehe seines Chefs ehren wollte, wird er dann eingesperrt. Er wird noch bestraft für seine Moral. Er sagt mancher, na komm, dann lass ich es nächstes Mal. Und dann gesegnet ihn Gott im Gefängnis. Und er ist da treu in den Aufgaben, die er da bekommt. Also keine Ahnung, Essensausgabe mitorganisieren oder wer die Nachttöpfe leert. Oder es ist jetzt kein Glamour-Job. Aber er ist da treu in diesem tiefen Ort, niedrigen Ort, wo er ist. Und Gott segnet ihn da. Und dann sagt da dieser eine, ja, und dann, wenn ich hier rauskomme, dann vergisst er ihn. Und dann dauert es noch mal lange, bis er schließlich dann da rauskommt und dann tatsächlich seine Stunde gekommen ist, wo Gott ihn mächtig gebraucht. Als Retter für Ägypten und für sein eigenes Volk. Aber er blieb auf diesem geraden Weg, mitten in der Krise, wo er keine Ahnung hatte, was das soll. Also steht nirgends, dass Gott ihm irgendwie geoffenbart hat, dass am Ende dann Hungersnot ist und dann seine Familie und dann der Messias oder so. Davon hatte der keinen Dunst. Und übrigens, das nützt dir auch nichts, wenn du mittendrin bist. Und dass es dir selber nichts nützt, weißt du dann. Aber das nützt deiner Schwester oder deinem Bruder auch nichts, wenn die mittendrin sind. Wenn du dann anfängst rumzurätseln, was Gott da vielleicht vorhaben könnte. Habt ihr sowas schon mal gehört? Oder vielleicht sogar selber gemacht? So, ja, aber wenn du da durch bist, dann kannst du bestimmt anderen ganz toll helfen, die auch sowas erleben. Also Handzeichen, wem das echt total geholfen hat, wenn er mitten gerade in der Krise war und das hat einer zu ihm gesagt. Nee, das war Ironie, oder? aber irgendwo blieb er dran, er wusste, Gott ist da. Ich kann doch meinem Gott nicht, ich kann nicht gegen Gott sündigen und ich kann nicht gegen meinen Herrn sündigen, sagt er zu der Frau von Potiphar. Und er bleibt auf Kurs. Weil er Gott so weit vertraut, dass da nochmal irgendwas bei rauskommt. Und wenn nicht, will ich ihm doch treu sein. Denk an die Freunde von Daniel. Ja, die mit dem Ofen. Oder die im Ofen. Ja, was sagen die zu dem König? Als der sagt, ihr müsst euch vor mir verneigen oder ihr kommt da in diesen glühenden Ofen. Sie sagen, unser Gott kann uns erretten. Nee, oder waren das die Löwen? Das waren die Löwen, ne? Vor den Löwen, nee, der Ofen, ne? Bei beiden. Aber an einer Stelle sagen sie, unser Gott kann uns erretten vor dieser Gefahr, vor dir. Aber auch wenn er es nicht tut, werden wir uns doch nicht neigen vor diesem Standbild. Also sie haben nicht die Garantie schwarz auf weiß und Gott gibt Verheißungen, dass er treu ist, dass er da ist. Er gibt keine Garantien. Das wird alles total easy. Ja? Aber ich bin da. In dem Feuerofen ist dann so, dann gucken die da irgendwie durch die, weiß nicht, ob da so eine Scheibe davor war, wie bei so einem Backofen oder wie man sich das vorstellen muss. Wir haben da drei reingeschmissen, jetzt gehen da vier im Ofen umher. Wer ist der vierte Mann? Gott sagt, ich bin da. Mitten im Feuer, mitten bei den Löwen, mitten im Gefängnis, mitten in der Krankheit, mitten in der Pandemie. Und ich kann da einen Segen draus wachsen lassen. Und du musst das noch nicht wissen. Und versuch es auch nicht rauszukriegen, wenn du mittendrin bist. Aber halt die Augen auf. Sei bereit, das zu sehen. Ja, du kannst so gefangen sein in dem, was schwer ist oder was schwer war oder was dir jemand Unrecht getan hat, vielleicht vor langer Zeit, dass du den Segen, den Gott jetzt für dich hat, gar nicht sehen kannst. Und das ist tragisch. Die Brüder haben ja irgendwie nichts gelernt. Ja, die versuchen immer noch selber die Dinger zu drehen. Und es hat sie wirklich nicht an einen guten Ort gebracht. Aber Josef hat verstanden, Gott ist in der Krise da. Und er verfolgt seine Ziele. Und er wirkt Segen, egal was Menschen planen, egal was äußere Faktoren sind, Krankheit, Klima, whatever. Gott kann dich segnen. Und Gott kann dich zum Segen machen. Josef wurde ja nicht nur selber gesegnet, sondern ja, er wurde zum Segen für sehr viele Menschen. Wer hätte das gedacht? Also, wie kommen wir durch eine Krise und die nächste Krise kommt? Sorry, tut mir leid. Oder der Herr kommt vorher. Aber das wird auch eine Krise für die ganze Welt, aber eine gute Krise. Also, das Erste, was ich nochmal sagen möchte, ist, wir wollen Leid und Krisen und Bosheit und Schmerz nicht leugnen oder vergeistlichen oder schönreden. Sagen, dann sandte der Herr mir diesen Tumor und dann habe ich Demut gelernt und so weiter. Nein, das ist ein verdammtes Ding, was da in deinem Körper wächst. Das ist kein Segen. Wir wollen das Leid nicht schönreden. Wir müssen das Leid übrigens auch nicht verallgemeinern. Weil es gibt Leute, die ganz unterschiedlich damit umgehen. Ja, und es kann sein, dass dein Nachbar ganz anders durch eine gleiche Krise geht, wenn das so eine ist, die viele betrifft, wie jetzt die Pandemie. Ja, ich lese, dass alle Kinder traumatisiert sind. Und ich gucke meine Kinder an und denke, irgendwie sehen die ganz normal aus. Sonst sag was. Ne? Aber ich nehme das trotzdem, ich kann nur von meiner Seite auch nicht sagen, nee, wieso, meinen Kindern geht's gut, also geht's allen Kindern gut. Versteht ihr, das ist immer sehr individuell. Aber ich will es nicht schönreden. Und ich kann dadurch auch ein bisschen, ne, wenn ich da hingucke, wenn ich nicht gleich wegschaue vom Schmerz, kann Gott das gebrauchen, um mein Herz zu erweitern. Indem ich etwas wahrnehme vom Schmerz anderer Leute. Sage, okay, uns geht's jetzt, ging es nicht so gut in diesen letzten anderthalb Jahren. Das war vieles wirklich schwer, neben dem Schönen, was auch da war. Und dann lese ich von Tagelöhnern in Indien, die jetzt einfach kein Einkommen mehr haben, Punkt. Und nicht wissen, wie sie irgendwie ihre Familien ernähren sollen. Weil sie vorher gerade so genug Einnahmen hatten mit Straßenverkauf oder so, um für einen Tag Brot zu haben. Und jetzt können sie nichts mehr verkaufen. Also da darf ich auch den Blick weiten, und sehen, was noch los ist in dieser Welt. Empathie wachsen. Und nochmal, ich kann auch benennen, was Ursachen sind in der Krise. Das kann hilfreich sein. Für Virologen ist das ein hilfreiches Geschäft, zu gucken, was ist hier eigentlich passiert. Na, da, wo es ungerechte Strukturen gibt, da wollen wir nicht nur beten für die Opfer, sondern wollen auch gucken, was kann man ändern. Aber wir nehmen die Situation wahr, wir nehmen den Schmerz wahr. Aber dann nehmen wir eben auch wahr, und das ist ein Prozess. Und nochmal, wenn ich mittendrin bin, ist das nicht so leicht. Es fängt an vielleicht mit einem Glaubensschritt, dass Gott da was machen kann. Und dann kann ich meinen geistlichen Blick dafür schärfen, je mehr ich sozusagen überhaupt wieder aus den Augen gucken kann. Was macht denn Gott? Der führt doch vielleicht hier irgendwas im Schilde. Und das ist, glaube ich, ein Geschenk, wenn ich sehe, oh, ja, wir können nicht raus, aber da sind Familien, die haben plötzlich Zeit miteinander. Und Gott gebraucht das und Gott segnet das. Oder da ist jemand von einer Krankheit getroffen und er fängt an, neu über sein Leben nachzudenken. Gott tut hier was. Und das ist keine Aussage, will ich nochmal deutlich sagen, über den Ursprung der Krise. Ah, jetzt weiß ich, warum das gekommen ist. Nein, weißt du nicht. Aber du weißt, dass Gott mitten da drin was Gutes macht. Verstehst du den Unterschied? Bill Johnson hat es, glaube ich, mal gesagt. Ich behaupte immer, dass er das war. Sinngemäß, dass Gott so gut da drin ist, in schlimmen Situationen Gutes zu wirken, dass wir dann das Missverständnis haben, dass die schlimme Situation von Gott gekommen war. Verstehst du? Also weil er das so hervorragend umdrehen kann, dass du dann dankbar bist für diese Zeit. Du bist trotzdem nicht dankbar für den Tumor, aber für das, was Gott getan hat in der Zeit, wo dich dieser Tumor in Schach gehalten hat. Gott wirkt in der Krise und ich will meinen Blick schärfen dafür, was er tut. Und schließlich darf ich dann auch fragen, und nochmal, das ist nicht in jeder Phase, wo ich selber betroffen bin, möglich, aber ich kann an diesen Punkt kommen, auch als Beobachter, der jetzt nicht selber direkt gerade betroffen ist, kann ich fragen, wie will Gott denn mich gebrauchen in dieser Krise? Und da komme ich wiederum aus dieser Opferposition raus. Ich sage, okay, die Lage ist schlimm, ja. Gott tut was. Und was könnte denn jetzt mein Part dabei sein? Wie will er mich zum Segen machen für andere? Vielleicht ist das eine Perspektive, die Josef hatte, dass er auch deshalb jetzt hier nicht Rache übt an seinen Brüdern, weil er verstanden hat, Gott will hier was tun. Ihm ging es darum, Leben zu erhalten. Die Brüder waren immer zerstörerisch unterwegs, aber Gott hat daraus gewirkt, dass Leben erhalten wird im großen Stil, mitten in dieser Hungersnot und darüber hinaus. Und jetzt werde ich nicht hergehen. Er hätte ja die Macht gehabt, seine Brüder alle hinrichten zu lassen. Aber ich werde jetzt nicht die Rolle des Zerstörers wieder einnehmen. So, ich gehe weiter in dieser Spur, Leben zu erhalten. Weil er wusste, Gott will was durch ihn tun. Also never waste a good crisis. Wir reden die Sachen nicht schön. Wir dürfen den Schmerz anschauen. Wir dürfen auch sagen, das tut höllisch weh. Aber dann dürfen wir auch sagen, wir kennen den, der sagt, ich war tot und ich bin lebendig und habe die Schlüssel der Hölle und des Todes. Und ich werde auch noch in dieser Situation Segen wirken. Und vielleicht siehst du schon Spuren davon. Vielleicht hast du noch keine Ahnung, das ist okay. Aber du darfst ihm vertrauen, der die Ahnung hat. Und da, wo du Spuren siehst, darfst du dich mit einklinken mit ihm. Und er wird dich zum Segen setzen für viele. Jesus, wir danken dir. Wir danken dir, dass Krisen dich nicht aufhalten. Dass du niemals in die Situation gekommen bist, wo du gesagt hast, ah nee, was mache ich denn jetzt? Jetzt weiß ich nicht weiter. Sondern du kennst einen Weg. Und du wirkst mitten im Dunkel. Und wo die Nacht am dunkelsten ist, da fängst du an zu wirken. Und ich bete für Geschwister, die jetzt gerade mittendrin stecken in Krisen. Das vielleicht ein bisschen theoretisch klingt. Dass du ihnen begegnest in der Dunkelheit. Dass sie erfahren, du bist da. Dass sie anfangen können, Vertrauen zu fassen. Dass du einen guten Weg hast. Und für uns alle bete ich, dass wir da, wo wir selber Krisen erleben oder Mitmenschen erleben in Krisen, dass wir dich darin suchen und finden und auch unseren Platz. Nicht, wie wir die Not anderer Leute ausnutzen, sondern wie wir zum Segen werden für die, die in Not sind. Ich glaube, du willst Großes daraus wirken. Amen.